Im Büro läuft der Morgen so ab wie fast jeder Morgen seit Jahrzehnten. Peter macht ein Nickerchen und Günther wartet auf Kundenanrufe.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen. Folge 45 vom Wartungsfenster vom 25. Oktober 2023. Mit mir dabei mein Günther.
Die Claudia.
Und ich bin ja hier der Peter. Glück auf, hallo. Ja, wir nehmen ja an einem Montag auf und ich dachte, wir tun euch mal was Gutes und zeigen euch mal, wie der typische Montag hier so im Office abläuft. Nein, ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht.
Ja, ehrlicherweise sind wir nicht unbedingt oft im Büro.
Ja, das stimmt schon. Aber zur Aufnahme treffen wir uns ja immer hier, um nach dem Rechten zu schauen, hier den Kaffee zu trinken.
Ja, heute habe ich schon festgestellt, dass mir mein Stuhl geklaut hat. Da war ich schon nicht so begeistert.
Ich weiß auch, wo er ist. Aber wir mussten ja, das kommt davon, wenn hier Stühle abgezählt sind für Mitarbeiter und es kommen Azubis hinzu.
Ja, muss dann, ich auf dem Höckerchen sitzen.
Muss die Kollegin jetzt auf einem Höckerchen sitzen. Aber wenigstens kennen sie dich. Sie kennen dein Gesicht, sie kennen deinen Namen. Ist nicht so, dass es irgendwann heißt, wer ist denn die verrückte Frau, die hier über den Flur marodiert?
Die verrückte Frau in der Hoodie.
Genau, richtig.
Aber es wird jetzt auch Winter. Ich habe festgestellt, eine Hoodie reicht jetzt nicht mehr.
Ja, jetzt braucht man eine Übergangshoodie.
Nicht mal die dicke Hoodie reicht jetzt.
Oh nein.
Tatsächlich. Ich habe kurz erwogen, ob ich nicht vielleicht zwei Hoodies übereinander trage. Ich sag
ja, der Trend geht zu Übergangshoodie. Mhm. Wir haben das auch schon gemerkt. Ne? In der Eifel wird es jetzt auch frisch und kalt nachts. Und man kann es nicht anders sagen, als dass der Herbst hier angekommen ist.
Mhm. Es regnet auch da draußen.
Gut, Regen ist in Köln ja sowieso mal eine Sache für sich. Ne? Also jetzt kommt ja mehrere Sachen hinzu, jetzt gerade für die Kölner. Man weiß ja, ne, der typische Kölner verlernt das Autofahren, sobald es mehr als drei Tropfen Regen gibt.
Ja, das ist in der Eifel besser, oder? Glaube ich. Rate ich jetzt mal.
Das weiß ich nicht. Mir kommt da selten ein Auto entgegen.
Ja, solange es kein Kölner ist, brauchst du auch keine Sorgen machen.
Ja, das ist ja immer der Kennzeichenbonus, von dem ich profitiere. Ich kann halt immer fahren wie eine Sau und je nachdem, wenn ich in Köln bin, kann ich sagen, ja, ich bin ja zugezogen, auch wenn ich ein Kölner Kennzeichen habe. Wenn ich anderswo bin, kann ich sagen, ja.
Ja, genau. Und du bist dann auch derjenige, der hinter den Autos mit Kölner Kennzeichen hinterherfährt und Sonntagsfahrer aus dem Weg.
Ja, wobei, ich habe natürlich also seit drei Monaten ein neues Auto und meine Frau war schon am Rumfrotzeln nach den ersten zwei Monaten. Das wäre ja ganz wunderbar. Ich hätte mich ja mit dem neuen Auto noch nicht blitzen lassen, weil es ist Gesetz der Serie, seitdem ich Firmenwagen fahre, ist es so, ich bekomme ein neues Auto und binnen der ersten vier Wochen gibt es in der Regel dann immer irgendwo ein Ticket. Und das habe ich diesmal auch wieder geschafft. Ich wusste gar nicht, dass Teile des Kölner Rings mittlerweile Zone 30 sind. Ich meine, das ist ja zu begrüßen.
Also ich,
weil du hast auf beiden Seiten dicke...
Das ist bestimmt schon seit 8 oder 9 Jahren so.
Gut, das zeigt mal wieder, wie selten ich da rumturne.
Ja, und als ich das nämlich das erste Mal festgestellt habe, haben sie mich geblitzt, genau. Ja, da haben sie mich geblitzt, am Hansaring, auch im Firmenwagen.
Ja, exakt.
Mhm. Ja, das ist jetzt locker irgendwie 6 Jahre her und da wurde mir damals schon gesagt, ach, das ist ja schon ewig so.
Ja, jetzt kann ich, mit der Info kann ich mich jetzt noch nicht mal rausreden, dass das brandneu ist, weil nein, aber das ist ja gut, ne? Du hast ja an beiden Seiten dicke Fahrradstreifen und Dummheit ist wird bekanntlich Ordnung. Bestraft. Insofern habe ich es nicht anders verdient. Wir haben uns Spenden verdient. Tatsächlich nach unserem Gejammer aus der letzten Folge haben Leute Geld in den Hut geworfen. Vielen Dank gehen an den Thomas und den Willi für eure Spenden.
Danke.
Wer uns unterstützen will, in den Shownotes findet ihr Links zu PayPal und Steady. Da könnt ihr dann diesen Podcast unterstützen. Wir haben sehr, sehr ausführliches Feedback bekommen vom Christian, vom Focus on DevOps und Focus on Linux Podcast zu unserer kleinen OpenVMS-Story in der letzten Folge. Er hat nochmal darauf hingewiesen und ja, das haben wir schändlich vergessen. Das ist ja mittlerweile ein x86-64-Bit-Port von OpenVMS gibt.
Okay.
Ja, ist ganz spannend, muss man sich mal überlegen. Bereits 2012 hat HP die Entwicklung von OpenVMS an die Firma VSI weitergegeben. Die haben das dann erst für Itanium weiterentwickelt, also dann auf neue Itanium-CPUs portiert. Und haben es dann halt auch auf x86, 64-Bit weitergebracht. Also ne, alles, was Version 8.4 von OpenVMS, das war die letzte von HPE, alles danach war dann schon von VSI und 9.0, man erkennt es am großen Major Release, das war dann die erste Version für x86. Ja, ich glaube, wann hat HP Compaq gekauft? 2002, ne? Boah. Ja, es müsste 2002 sein.
War lang vor meiner Zeit.
HP hatte sich oder sah sich halt genötigt, OpenVMS noch mindestens 20 Jahre zu supporten. Da gab es dann wohl entsprechend Druck aus diversen Regierungsbehörden, das noch zu supporten. Und ja, die 20 Jahre sind rum, ne? Itanium ist tot. Das haben wir ja schon länger festgestellt. x86 ist dann die einzige Alternative. Und ja, es gibt offenbar immer noch Firmen, die auf OpenVMS setzen und ich meine, x86 als Plattform ist ja jetzt auch nicht die schlechteste. Wobei, ich weiß gar nicht, ob Itanium so richtig tot ist, weil es gibt tatsächlich noch zu kaufen, HPE Integrity V2 oder HPE Integrity Superdome 2 mit Itanium-CPUs 9760, 8 Kerner. Das Ding gibt es immer noch. Gibt es immer noch bei HP zu kaufen.
Immer noch, aktuell immer noch?
Ja, also die letzten Quickspecs sind aus Oktober 21, aber die sind jetzt nicht archived. Ne? Also das sieht so aus, als ob es das Zeug immer noch zu kaufen ging. Wobei einziges Support des Operating System ist jetzt H2X, 11i, V3. Ja. Alles andere ist da halt abgekündigt. Aber man bekommt das Ganze immer noch auf einigermaßen aktueller Hardware. Also das basiert ja alles so auf der C-Class Blade-Technologie. Das heißt, die einzelnen System Boards sind auch tatsächlich keine System Boards, sondern Integrity Blades. Es gibt aber lustigerweise auch einen sogenannten Superdome Flex und das ist tatsächlich Superdome-Technologie kombiniert mit x86 64-Bit. Und so rein von der Plattform her wäre das ja wohl auch am ehesten noch das, was man mit OpenVMS spielen könnte. Sofern man da halt noch einen Anwendungsfall hat, weil ich glaube, am Ende des Tages brauchst du ja auch halt Anwendungen. Und ich denke, das Zeug, was bei Militärbanken, Versicherungen oder auch in der so als Prozessleitsystem zum Einsatz kommt, naja, das wird wahrscheinlich schon eher auf Itanium oder Alpha gebaut sein.
Ich sag mal so, Superdome sind so Dinger, ne? Man liest halt immer so, ich persönlich lese in Study Guides davon, merke mir das, was ich dazu wissen muss, um durch die nächste Prüfung zu kommen und dann vergesse ich das einfach wieder, weil ich krieg sowas eh nicht in die Finger.
Nee, tatsächlich auch nicht. Also an so einer Büchse, die habe ich, tatsächlich
das Superdome wäre jetzt auch, da muss ich jetzt auch sagen, da wäre ich dir auch sehr, sehr, sehr böse, wenn du an die Dinger rankämst und ich nicht.
Also das dickste, was ich mal in den Fingern hatte, serverseitig, das waren GS320, das waren Alpha-Kisten, Compaq GS320 Alpha-Kisten. Die liefen, wenn ich mich richtig erinnere, mit True64. Und nein, da habe ich auch nicht bei irgendeiner Bank oder so im Keller rumgespielt, sondern das war tatsächlich bei On-Site in Hallberg-Moos in deren Lab. Da gab es damals so ein lustiges, also ne, HP hat Compaq übernommen und ich war ja Pre-Merger HP-Mensch, sprich HPVAs und also die Virtual Arrays von HP. Und ne, HP UX hier, die HP 9000 Kisten. Und als dann der Merger mit HP so in den ersten Zügen lag, gab es dann Cross-Trainings, ne, weil die ganzen HP-Partner natürlich das ganze Kompaktzeug, weil es war relativ schnell klar, das, was HP übernehmen wird, werden die ProLiant sein, ja, werden Storage-Systeme sein. Und dann,
ja, ist ja ein bisschen mehr als einfach irgendwie ein anderes Logo drauf.
Richtig. Ja, weil ne, HP hatte damals als Speichersystem, gab es dann halt, also als große Speichersysteme gab es die VAs, die Virtual Arrays, die, wie ich finde, rein von der Architektur her waren, ne, Fiber Channel Only Systeme, die konnten, also die waren der EFA von Compaq schon sehr ähnlich. Waren ja auch, also die EFAs waren ja auch Fiber Channel Only. Also ne, von der Platte bis zum Host Fiber Channel. Und die waren ja schon sehr ähnlich. Und dann hat es auf der anderen Seite halt XPs. Mhm. Die großen, die ganz großen Speichersysteme, also die ist, die in Zusammenarbeit mit Hitachi entwickelt wurden. Ne? Also bei HP war es dann die XP, bei Hitachi war es die, die Tecma Store. Mhm. Das war so eine gemeinsam entwickelte Basis. Mhm. Und Compaq hatte halt auch so über den kompletten Stack halt Zeug. Ne? Die hatten dann die MSAs ganz unten, dann hatten sie die EFAs, die hatten die ganzen HSG 80, HSG 60 basierten Systeme. Das waren sie, diese Midrange-Sachen. Und da war halt klar, da wird alles von rüber gespült werden. Mhm. Und da gab es dann so ein Cross-Site, Cross-Site-Training. Da wurden wir dann 2 Wochen in Hallberg-Moos bei On-Site einkaserniert. Och. Und dann durften wir da einmal das komplette Portfolio befummeln. Plus dann halt die ganzen Trainings für den damals noch Compaq ASE for Primary Storage.
Compaq ASE.
Ja.
ASE, also nicht
ich habe ATP, das, ich habe das ASE. Zertifikat noch, Compaq ASE. Ich meine, ne, ich bin ja auch immer noch HP ASE for Storage. Ne?
Ja,
aber ja
Master
ASE. Master. Ich bin sogar Master ASE.
Stimmt. Ja,
muss ja, ich jetzt dran erinnern. Ne? V3, V4 mache ich das
ja. Ja, die haben das ja auch sehr ungünstig umgestrickt alles.
Ach, das ist mir alles zu blöd. Also die gehen mir mit dem ganzen Zertifizierungskram. Jetzt haben sie auf machen wir gleich.
Ich komme eh gleich noch
einen kleinen Rent dazu, genau.
Kleinen Rent, ja.
Genau, und da konnten wir eben auch unter anderem mit den ganzen HSG 80 basierten, also MA8000, EMA12000 rumspielen. Also, ne, liebe Freunde, wir reden hier von 2002, 2003. Ja, das ist 20 Jahre her.
20 Jahre her.
Erzählt hier echt vom Ersten Weltkrieg. Und
warum machen wir eigentlich solche Workshops irgendwie nicht?
Weißt du eigentlich, wie teuer das ist, wenn ich dich 2 Wochen zu einem Training schicke? Da darfst du nur hin, wenn ich auch hin darf.
Ja, das kannst du entscheiden.
Verdammt. Ja, und da konnten wir dann halt auch. Und die hatten also On-Site war halt der Laden, da hat Compaq auch seine eigenen Leute hingeschickt und die hatten halt ein komplett ausgestattetes Lab, das war eine ganze Etage und ja, die hatten auch das geile Zeug da stehen, also irgendwelche Alpha-Hobel und hin und her und da konnten wir dann halt auch mal eine Spiegelung mit MA8000 aufbauen und dann mit True64 und hin und her und lalala. Good old times, ich war 20 Jahre jünger.
Ach,
und
ja.
Das war noch echt, also auch wenn du dir heute mal so einen HSG-80-Controller mal zu Gemüte führen würdest, Alter, ey, mit Command-Line und seriell da dran gehangen.
Ach, ein
und,
Traum.
Oh, hör mal.
Ich mag sowas doch. Ach, ich bin ja auch immer noch einer von den komischen Leuten, die für mich haben, Switch ist keine Web-Oberfläche. Also ich weiß, das ist jetzt ein blöder Vergleich, ne? Aber wenn ich die Wahl habe zwischen Kommandozeile und
welche Web-Oberfläche. Als ich das erste Mal an so einem, ne, dann sagt ja hier ASG 80, ne, und dann hier seriell und da Notebook und ich so, Leute, ich, also, ne, HP hat hier mit den VAs und da haben wir Command View es hieß gar nicht Command View, doch, es hieß Command View. Command View VA und da hattest du halt eine Java GUI und konntest darauf rumklimpern.
War das wirklich besser?
Im Gegensatz zu Kommandos in so eine serielle Konsole eintippern, ja.
Okay.
Einfach ja.
Damals war Java auch noch nicht so
schlimm.
Noch nicht so schlimm. das war noch verzeihlich.
Irgendwelche JavaStack-Traces haben wir trotzdem gesehen.
20 Jahre später, und was machst du mit Brocades heutzutage?
Oh, dafür packe ich meine XP-VM wieder aus, natürlich, die ich genau nur für diesen einen Tag vorbereitet habe.
Wo du irgendeine angeranzte Java-Runtime drauf hast.
Hm? Das haben wir uns ja tatsächlich abgewöhnt.
Ich habe das ganz am Anfang mal versucht, um mir das einfach mal verständlich zu machen, weil ich sag mal so, der eine Kollege, der bei uns überhaupt mit Fiber Channel irgendwas gemacht hat, der hatte halt immer so Skripts und sowas und musste ich mir einmal veranschaulichen, das Ganze.
Und seitdem hast du dann immer meine Skripte benutzt?
Ich habe deine Skripte benutzt, ich habe eigene Skripte gebaut.
Das ist jetzt das bisschen Excel, ne? Und da soll immer einer sagen, dass Excel kein Multitool ist, ne?
Oh Gott, hör mir auf. So machen mit Excel. Hör mir auf.
Good Old Times, das war noch richtig Technik. Aber an der Stelle noch zwei interessante Hinweise, auf die uns Christian auch aufmerksam gemacht hatte. Zum einen möchte ich hier seinen Blogpost featuren. Der ist zwar auch schon aus Mai 2020, aber totgesagte Leben länger OpenVMS erscheint für x86. Ein sehr, sehr, sehr schöner, absolut empfehlenswerter Lesetipp, dieser Blogpost über die ersten. Also auf der einen Seite über die Geschichte von OpenVMS und dann auch so ein bisschen so die Gehversuche. Dabei, das Blog ist sowieso sehr lesenswert, verlinken wir in den Shownotes. Und an der Stelle auch der Hinweis, ich meine, ne, wenn wir über OpenVMS reden, ja, dann hat man ja auch direkt immer so diese Assoziation im Kopf, dass das so ein Unix-uides OS ist. Ja, am Arsch die Waldfee. OpenVMS hat mit Windows mehr gemein als mit Unix.
Ach.
Ja.
Okay.
Also auch so Pfadnamen und hin und her, Dateisystem, das hat alles viel mehr mit Windows gemein. Also oder anders müsste man sagen, Windows hat viel von OpenVMS, was aber wahrscheinlich einfach daran liegt, dass Dave Cutler dann die Schublade aufgemacht hat und gesagt hat, so, wir entwickeln jetzt hier nicht alles von Grund auf neu, ich habe da schon mal was vorbereitet. Du überlegst gerade?
Ja, ich dachte, der kam erst bei Windows NT dazu.
Ja, das war ja dann, glaube ich, NT4.
Ja.
Wobei, nee, gar nicht wahr, es war NT. Also, ne, also NT von Grund auf entwickelt und Achso, du meinst, genau,
so korrekterweise müsste man sagen,
Windows NT hat viel von, oder einiges von OpenVMS.
Okay, weil ich habe jetzt nur das Beispiel Pfadnamen gedacht, na gut, die waren ja schon seit DOS-Zeiten so, wie sie waren.
Ja,
und 3.1, 3.0, 3.11, was auch immer.
Wird halt ähnlich, ähnlich adressiert.
Verstehe.
Genau, und wer viel Zeit und Langeweile hat, also wer unverheiratet ist und keine Familie hat, der kann sich ja gerne mal die OpenVMS, da gibt es so eine kostenlose Lizenz für Hobbyisten, der kann sich die mal reinziehen.
Das klang jetzt ein bisschen,
das war jetzt politisch unkorrekt.
Ja.
Da wollte ich damit nur zum Ausdruck bringen, dass ich für solche schönen Sachen keine Zeit mehr habe.
Ja, wir wünschten uns das schon manchmal.
Nein, also ich will jetzt hier nicht sagen, also Zeit und Familie ist nicht zu ersetzen.
Nein, klar.
War ich mit meinen älteren Töchtern, mein Sohn, der war einfach durch gestern. Ich war mit meinen Töchtern gestern in der Teufelsschlucht im Dino-Park in Irre. Das ist kurz vor der Luxemburger Grenze. Fun Fact, ich musste auf dem Rückweg, mein Auto laden. Und dann habe ich nach Ladesäulen geguckt und dann war ganz eine in der Nähe von einem Kunden, der zufälligerweise in Echternach sitzt. Bei dir klingelt's?
Ja. Sitzen die so auf so einem Berg?
Ja, mehr oder weniger in so einem Industriegebiet und machen so Zeug in Sprühdosen.
Ach, der Kunde. Ja. Ich habe jetzt gerade an einen anderen Kunden gedacht. Der sitzt auch nicht ganz,
Auch ganz witzig, wie klein die Welt ist. Weil ich bin da, ich war jetzt mit meinen Kindern schon das vierte Mal da und das erste Mal, als ich lang gefahren bin, dachte ich, verdammte Axt, hier warst du doch, hier bist du doch schon mal lang gefahren. Ja, und
das ist im Zweifelsfall immer irgendein Kunde.
Wenn Google Maps da mal geguckt habe, dachte ich mir, da ist echt danach. Da war gestern Abend in diesem Dino-Park, war eine Lightshow, das heißt, es war dunkel und alles war beleuchtet, bunt und das war ganz cool.
Ja,
gut. Und ja, genau wegen sowas habe ich dann halt keine Zeit, mich mit OpenVMS Hobby-Lizenzen zu beschäftigen.
Prioritäten.
Prioritäten.
Ist ja ähnlich.
Prioritäten. Schönes Stichwort. Was macht denn dein Arbeitszimmer?
Ja, es ist jetzt fast rund. Also ich habe immer noch so ich glaube, 3 leere Regalbretter in meiner Billy-Wand und das war's dann. Ja. Aber mir wurde ja schon wieder eine Vorlage gegeben, nochmal zu verbessern.
An der Stelle sei erwähnt übrigens, die Kollegin ist jetzt das erste Mal seit dem Umzug wieder hier im Office und auch nur wegen diesem Podcast. Also ja, meine schlimmste Befürchtung, dass sie wahrscheinlich gar keinen Fuß mehr hier reinsetzt.
Disclaimer, ja. Das wäre ja ganz anders gewesen, wenn du mich nicht bei der letzten Aufnahme mit dieser blöden Erkältung angesteckt hättest.
Ja, ihr hört es wahrscheinlich. Ja. Wir sind beide...
Ich glaube, das können wir nicht verheimlichen.
Ein bisschen erkältet und... Also es ist ja wirklich Erkältung, es ist kein Corona, aber ich befürchte, ja, ich bin da, glaube ich, nicht ganz unschuldig dran. Wobei, Fun Fact, meine Familie ist kerngesund. Also,
ja, mein Mann hat auch nichts.
Ja, also jetzt ist natürlich die Frage, warum hast du eine? Also ist sie dann wirklich von mir oder hast du die vielleicht woanders eingefangen?
Ich wüsste jetzt nicht, wo.
Wobei, wir sitzen uns hier direkt gegenüber und sprechen uns ins Gesicht. Ne? Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt nicht ganz, dumm gelaufen, hätte ich fast gesagt.
Es ändert ja nichts.
Ja, aber Arbeitszimmer. Du hattest ja ganz gut vorgelegt, ne? So mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch.
Ja, genau. Ich meine, wenn man es ja neu macht, dann macht man es ja einmal anständig.
Macht man es richtig, genau. Mhm. Was hast du denn da zu Hause an Bandbreite anzubieten?
2,50.
Okay.
Ja, weil, ne? Ich habe so den Preis genommen, den ich vorher meiner alten Wohnung bezahlt habe, bei Vodafone, ehemals Unity Media. Hab kurz ein Tränchen aus den Augen gewischt und habe geguckt, was kriegst du denn für ungefähr dasselbe Geld bei NetCologne. Und siehe da, ne? Schön Glasfaser, 250 Mbit.
Ja, das konnte ich jetzt natürlich nicht auf mir sitzen lassen. weil ja, ich habe ein Arbeitszimmer, nein, ich habe keinen höhenverstellbaren Schreibtisch. Ja, ich habe einen ziemlich fetten Monitor. Ich glaube, da steche ich dich immer noch aus.
Ja. Tust du, also immer wenn er mit mir irgendwelche so Teams, wenn er sein Bild teilt, Teams, dann hat man, ich habe überhaupt keine Chance, da irgendwas zu lesen, weil das einfach so absurde Auflösung hat.
ja, tatsächlich. da wo ich sitze in der Eifel, haben wir Glasfaser. Ja, das heißt, ich habe zu Hause auch Glasfaser. Aber bisher haben halt meine 5010 gereicht. Mhm. Aber auch da sah ich mich quasi zum Aufrüsten gezwungen. Also mein höhenverstellbarer Schreibtisch ist noch nicht da. Fun Fact, das kommt davon, wenn man das bei Amazon bestellt und nicht direkt bei FlexiSpot. Habe ich nämlich nur bei Amazon bestellt, weil die sagten, ey geil, ist direkt übermorgen da. Habe ich bestellt. Aha. Stellt sich raus, er war übermorgen nicht da und er ist auch jetzt immer noch nicht da und die Sendungsnummer, die ich vom Versender bekommen habe, ist nicht mehr im System. Schon ein paar Mal hin und her, man redet sich damit raus, dass dann halt irgendwie ja wegen irgendwie Prime Day und so da viel zu tun wäre. Am Arsch die Waldfee. Morgen kann ich sagen, hier, ich möchte mein Geld zurückhaben bei Amazon und dann mache ich das. Mhm. Ja, dann bestelle ich das gleiche Ding bei FlexiSpot, beziehungsweise, das nervt mich eigentlich ein bisschen, FlexiSpot, sie sitzen hier in Köln, in Ossendorf, glaube ich. Ja, ich kann den Fakt nicht abholen.
Warum nicht?
Ja, weil es halt aus irgendeinem Lager verschickt wird. Egal.
Ach, Gemeinheit. Könntest du doch hier, wird ja oft genug, hier einfach den Transporter, mit dem wir hier unser...
Ja, das ist ja, also ich habe es nur Gestell, ne, weil ich werde meine Tischplatte weiterverwenden.
Ach, okay.
Der ist noch nicht da. Ne, ich habe ein neues Bild.
Ja, ich habe es gesehen. Ja, großartig.
Sehr schön. Und auch ich habe bei der Telekom dann einmal gesagt, ich hätte gerne mehr Bandbreite. 100 down, 40 ab. Für die 250 war ich dann doch zu geizig.
Ja.
Ja,
ich glaube auch nicht, dass ich die 250 brauche.
Nee, also aber die auch 100 die 50, haben keinen,
also ne, das wär finanziell einfach, weißt du, 5 Euro mehr und dann hast du statt, ne, so. Mm.
Ja, also die 50 waren bei mir auch eigentlich nie knapp, ne? Also selbst mit zwei Mädels, die dann da irgendwie lustig YouTube leer streamen oder so, war das überhaupt kein Problem. Trotzdem Münzen eingeworfen. Ich habe für die Kinder habe ich jetzt extra noch das Disney Plus Paket mitgenommen.
Für die Kinder.
Ja, genau.
Das hätte man jetzt fast schon glauben können.
Ich hab schon angefangen, wieder The Clone Wars zu gucken.
Aha, ich wollte gerade sagen, für die Kinder, wofür man halt Disney Plus so hat. Ne?
Ja, genau, richtig, für die Kinder. Ne? Mhm. Was dann aber dabei dann doch, du kennst das ja, ne? Wenn man so an einer Sache anfängt, dann ne? Der Schreibtisch, die Leitung, ne? Mein neues Bild im Arbeitszimmer. Ich hatte eine Fritzbox 7490. Die ist ja auch schon ein bisschen in die Tage gekommen. Ne? Also die WebGUI, die war schon ein bisschen lahm, weil das Ding quasi regelmäßig zu Käsetoast mutiert ist. Also CPU-Last immer irgendwo zwischen 40% und 100%.
Okay.
Und da musste ich dann auch nachrüsten.
Ja.
Und dann dachte ich mir, okay, komm, hier nimmst du so eine 5590 Fiber. Stellt sich raus, was so einfach gedacht ist mit, ja, mach mal ein Config-Backup und spiel mal Config-Backup wieder ein. Ja, funktioniert nur bedingt, weil die ganzen DHCP-Einstellungen und Netzwerknamen und DHCP-Reservierung übernimmt der Drecksack nur beim gleichen Modell. Wechselst du das Modell,
das ist schon ein bisschen,
ist das
bisschen
weg. Fies. Jetzt habe ich ja dummerweise kein kleines Netzwerk, sondern ich habe eine ganze Menge Geräte darin rumfliegen. Ne, so, ja. Also das KNX-Gateway ist ja noch der eine Teil, aber dann das NAS, der Drucker, die Fritz-Repeater, die Lüftungsanlage, die Wallbox, der Batteriespeicher, der Wechselrichter, der Thermomix, der ganze Scheiß. Also habe ich abends da gesessen und DHCP-Reservierungen übertragen.
Er hat Thermomix gesagt, ja.
Ja, Moment. Also das ist ja nicht meine, sondern das ist der von meiner Frau.
Ja, ja.
Und obwohl mir immer suggeriert wurde, wenn wir den haben, dann kochen wir hier jeden Tag frisch, machen wir mit dem Ding eigentlich nur
Bolognese.
Kartoffelpüree, Bolognese-Soße, Reis und Milchreis.
Es ist, glaube ich.
Wobei der Pizzateig ist gut.
Ja, ja, glaube ich ja.
Der Pizzateig ist gut.
Mein Pizzateig, den ich von Hand mache, ist auch gut.
Oh ja.
Es tut mir leid.
Emotional Damage!
Ja, nicht bei mir. Du kannst froh sein, wenn meine Frau diesen Podcast nicht hört, ne?
Tut sie doch nicht, oder?
Müsst ihr mal ein Pizzateig-Battle liefern?
Nee, du willst dich nur hier, du willst doch nur, dass ich Pizza mit ins Büro bringe, oder?
Wobei, also wenn ich dann, also sowas kann ja nur nach hinten losgehen. Also wenn ich jetzt hier dann quasi euch beiden gegenüber sitze und ich muss von beidem Stück Pizza, dann kann ich ja nur zweimal sagen,
so die beste darf
Pizza,
das ja.
Das. Ansonsten würde ich ja, auf jeden Fall irgendwas.
Ja, ansonsten sagst du sowieso jedem, dass es die beste Pizza ist.
Ja. Ja, so, ne? Ja, ne? Fritzbox dann auch noch ausgetauscht.
Genau.
Und ja, ich glaube,
ich dachte, ich muss jetzt gerade mal gucken, was ich für eine Fritzbox habe, aber ich könnte es dir nicht mal sagen. Weil sie ist auch neu.
Hast wahrscheinlich von NetCologne gestellt gekriegt dann.
Ja, die habe ich aber gekauft, weil ich habe keinen Bock auf das Ding irgendwie für teuer Geld mieten.
Nee, macht überhaupt keinen Sinn.
Nee.
Also diese 7490, die habe ich auch mittlerweile schon, also die habe ich locker 10 Jahre. Ich meine, wann zum Henker ist die denn rausgekommen? Das muss ich natürlich, das ist natürlich jetzt wieder ganz toll für die Hörer, wenn wir jetzt hier wieder googeln. Die kam im April 2013 raus. Also die habe ich auch locker dann 10 Jahre.
Ja, dann lass mich jetzt, dann muss ich es auch gucken. Moment.
Und nach 10 Jahren darf man dann auch eine Fritzbox mal austauschen.
Ich hab's gleich, ist gleich soweit. Ah, 7583.
Ah, auch gut. Ja, sehr schön. Auch ein neues Modell.
Wenn du das sagst.
Ja, aber weiß nicht, wir können ja hier mal gucken. Ne? Ist ja,
ja, ja, mein Mann hat das direkt recherchiert, sagt, das WLAN davon ist so doof und muss ich mir ein Kabel legen? Nee, nichts da.
7583, also. Ja, das ist immerhin ein Modell von Januar 2019.
Ja, wie ist immer.
Naja, aber die macht ja auch hier A, B, G, N, A, C. Was hat sie hier?
Ja.
Ja gut, ich habe bei mir auch noch Repeater dran.
Ja, aber, wir haben tatsächlich noch einen Repeater dazu geholt, ja. Aber nicht, weil der notwendig gewesen wäre, sondern weil mein Mann noch Ports braucht in seinem Arbeitszimmer und
ja, gut, ich,
wir kein Kabel legen wollten.
Ja.
Quer durch die Wohnung.
Nee, also bei uns, also da die Fritzbox bei uns halt in einem Technikraum, in einem Verteilerschrank unter der Decke hängt, keine Chance. Deswegen hatte ich direkt in die Flure schon mal oben und die Decke Dosen packen lassen und habe dann da einfach Repeater hingepackt. Ich hatte zwar auch noch, Aruba-APs zu Hause rumliegen.
Welche? IAPs oder?
Das sind IAPs. Ich glaube 300er.
Haben die vorne haben die so eine Sleek-Oberfläche, ja. Oder haben die so Rillen an den Seiten?
Ich meine, die haben Rillen an den Seiten.
Die haben Rillen, dann sind das 200er.
Ja gut, okay, dann bleibe ich lieber bei meinen Repeatern.
Ja. Ne? Ja, stell dir mal vor, du musst den neu starten und muss 20 Minuten lang deine Kids vertrösten. Fehlern ist gleich wieder da.
Alter, wenn ich das Ding ausmache, dann treten die Tür und sagen, Alter, wo ist das Internet? Dann hast du einen Mob am Hals.
Ein Update mal. Ja, kannst
dann
du vergessen.
Hast du einen Mob am Hals.
Das ist nichts für privat.
Weißt du, das ist ja so, ne? So tick ich ja auch, ne? Ich meine, IT zu Hause, ich schmeiß ja alles über Bord, was ich im Job mal gelernt habe. Also kommst du nach Hause, klar. Ja, der Abendbrottisch ist gedeckt, das Fritzbox-Paket liegt da, also packst das Ding schnell aus, machst das Backup, klemmst sie schnell an, räumst die Spülmaschine aus, machst das Config-Backup zurück, rennst in den Technikraum, schmeißt die oben rein, rennst zum Abendbrottisch, isst mit der Familie, kommst zurück und nichts geht. Ja, dann musste ich erst wieder zurückbauen. Ja, gut, Gott sei Dank, Rollback-Plan war vorhanden.
Immerhin.
Genau, Rollback-Plan war vorhanden. Und dann habe ich halt abends dann die RCP-Reservierung übertragen, umgeklemmt und dann ging's. Was haben wir gelernt? Ja, wenn man so ein Change gut vorbereitet, dann ist auch so ein Hardware-Tausch schnell gemacht. Ja, aber muss man gut vorbereiten und nicht so wie ich als interessierter Laie das Ding einfach umklemmen und darauf hoffen, dass es schon funktioniert. Ja, egal. Das war auch noch ganz witzig. Ist ja eine 5590 Fiber. Jetzt könnte man überlegen, okay, warum nimmt der dumme Depp denn eine 5590 Fiber? Ja gut, er hat ja Glasfaser zu Hause. Ja, die Glasfaser geht in das Telekom-Modem und geht dann mit Kupfer weiter zu Fritzbox. Jetzt muss man sagen, Fritzbox und OTN stehen sich gegenüber im Raum. Ja, und ich, da ist zwar dann auch ein LCA-PC Single Fiber dabei, mit Transceivern auch. Also theoretisch hätte ich auch direkt die Fritzbox direkt an den Glasfaseranschluss anschließen können. Aber hätte ich einen Kabelkanal verlegen müssen. Habe ich keinen Bock drauf gehabt. Ja, jetzt hat die auch noch einen WAN-Port, aber meine alte Fritzbox hatte halt der WAN auf LAN 1. Und das sind dann so diese Nicklichkeiten bei den unterschiedlichen Modellen, was dann auch bei der ersten Umstellung dazu geführt, dass nichts mehr ging, weil LAN 1 ist eben dann nach dem Import der Config nicht LAN 1, sondern es ist, ich muss den WAN-Port nehmen. Ja gut, hat man dann halt auch irgendwann rausgebrokelt. Ja, war ein bisschen Downtime. Hat mir jetzt zu Hause ein bisschen die SLA. Ich habe ja zu Hause noch eine von der.
Hast du die SLA gerissen zu Hause?
Ja, definitiv. Ich habe eine Ripe Probe ja zu Hause. Das heißt, ich sehe ja jeden Monat meine Verfügbarkeit.
Ja.
Die wird diesen Monat scheiße. Ja. Oh. Also, ich habe sonst immer so 99,998%. Aber das schaffe ich diesen Monat nicht. Das ist.
Aber dir geht's gut. Du hast es überlebt. Wir haben nicht irgendwie Fackeln und Forken.
Nein.
Ja, deswegen hast du es wahrscheinlich während des Abendessens gemacht, damit es nicht so auffällt. Genau. Bei den Kindern kann man sagen, ja, hier Handy aus der Hand beim Abendessen.
Ja, richtig, genau. Wobei ich dann, da gehen nochmal Grüße raus an den Forschi, der hatte, als ich bei meinem letzten Termin bei ihm vor Ort war, kam er, also der Kollege ist sehr progressiv unterwegs, ne?
Ich bewundere das ja immer.
Ein guter Punkt. An der Stelle, jetzt müsste ich so einen Jingle einspielen, Disclaimer, ich wurde dazu genötigt, eine Korrektur rauszubringen. Und zwar ging es mal, wir hatten mal das Thema Firewall-Change und ich hatte das dieser Firewall-Change unter 10 Minuten, so mit Umbauen von Komponenten
ja,
und so.
Ja.
Und ich habe wohl gesagt, dass die Truppe da so ein bisschen, also dass man mit der Truppe irgendwie keinen OP-Einsatz gewinnt, weil du brauchst eine Zange und dann rennen sie alle durcheinander. Nein, das war natürlich nicht so. Ja, also war vielleicht etwas.
Ja, musste aufpassen.
Ja.
Auf wessen Kosten die Scherze gehen.
Nein, beste Leute.
Ich meine, deine Oma hört ja nicht zu, aber.
Nein. Der Kollege ist halt sehr progressiv unterwegs, brachte dann die Frage auf, ob das denn eine gute Idee wäre, DNS Forge als DNS-Service zu nutzen. Ja, DNS Forge ist ein zensurfreier, sicherer, redundanter DNS-Resolver ohne Logging, dafür mit Werbeblocker.
Und
seine Idee war, ob man den nicht einfach dann auch fürs Corporate-Netz als DNS-Weiterleitung nutzen könnte. Meine erste Antwort war nein. Macht in der Regel halt viel Ärger, weil halt so diverse Links nicht mehr gehen und so. Ja, und das ist dann immer schwierig zu troubleshooten. Also wenn es darum geht, würde ich halt eher, die setzen ja eine Watchguard ein, da würde ich dann eher da den S-Watch einsetzen, genau. Aber für zu Hause ist das eine sehr geile Alternative, weil tatsächlich konnte ich damit meinen Pi-Hole ablösen.
Ja.
du kannst DNS-Forge einfach konfigurieren, IPv4, IPv6 Adressen, beziehungsweise eine URL für DNS over TLS, und das kannst du in die Fritzbox einfach reinklimpern.
Ja.
Das ist mega geil, mega praktisch. Habe ich dann auch direkt mal eine kleine Spende über den Zaun geworfen.
Ja, schön.
Gefiel mir wirklich sehr gut. Hat jetzt bei mir halt ein Pi ersetzt. Aber tatsächlich so im Unternehmensnetz würde ich davon Abstand nehmen. Also auch Gästenetz könnte man das überlegen. Okay. Wo das natürlich ganz geil ist.
Wir haben da ja doch so einige Kunden, die so, keine Ahnung, so Jugendgruppen oder sowas haben. Vielleicht ist das für die interessant. Bieten die denn unterschiedliche Altersstufen an oder ist das nur so ein...
Nee, das tatsächlich nicht meines Wissens nach. Mhm. Bieten aber tatsächlich mit safedns.forge.de eine zusätzliche URL an für Jugendschutz, Safe Search dann bei Suchmaschinen an. Und ich glaube, das könnte da eine ganz gute Alternative sein. Wird komplett in Deutschland gehostet. Das Projekt kann man PayPal, LiberaPay oder per Überweisung unterstützen. Ich habe da mal ein bisschen PayPal über den Zaun geworfen. Finde ich eine ganz unterstützenswerte Geschichte. Ja.
Klingt gut. Ich will mal angucken.
Genau. Link ist in den Shownotes für die Konfiguration. Mhm. Also die haben mehrere Anleitungen, was die Konfiguration angeht. Da ist für jeden was dabei. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema heute, denn
haben wir eins?
Ja, wir haben eins. Und zwar müssen wir mal über Managed Services nochmal reden.
Ja, müssen wir das? Wir haben das immer so angerissen hier, ne?
Ja, Thema Managed Service hatten wir ja, glaube ich, schon mehrfach mal angerissen. Ich will nicht vorhalten, dass die Firma, für die wir beide arbeiten, im nennenswerten Umfang Managed Services im Bereich Infrastruktur anbietet und auch für verschiedene Kunden realisiert.
Klammer auf. Wir sind aber auch kein Riesenladen, Klammer zu.
Nein, das hat ja damit nichts zu tun.
Nee, das hat damit nicht viel zu tun, aber vielleicht um die Vorstellung da draußen, dass wir hunderte von Managed Service Kunden hätten. Wir haben reichlich.
Ja.
Aber nicht hunderte.
Nicht hunderte. Also wir sind jetzt hier keine EDS oder sowas.
Genau, das wollte ich gerade mal.
Die hier irgendwie für Bazillionen Kunden macht. Nee, das ist ja auch durchaus schwer. Und das fällt uns ja auch immer wieder auf. Denn Managed Services sind ja kein wahnsinnig neues Thema. Mhm. Managed Service ist ja so eine Teilmenge von Outsourcing, IT-Outsourcing, wo es ja darum geht, dass man bestimmte Dienste, Services mit einem definierten Preismodell und definierten Einheiten anbietet. Also das gibt ja verschiedene Varianten, so das, was man ja häufig draußen findet, ja so Backup as a Service, ne? Oder Managed Print Services, ne? Nach dem Motto, wir stellen dir MFPs, also Kopier, Scanner, Drucker dahin und rechnen das pro Seite ab.
Halt. Wir nicht, genau.
Wir nicht. Weil MPS ganz, ist ganz definitiv wichtig. Ein Verliererthema, ja.
Drucken. Ja, drucken allgemein.
Generell, ne, ja. Weil man möchte schon freiwillig mit Druckern arbeiten, aber dieses Managed Print Services ist einfach per se immer,
ja, auf jeden Fall,
immer ein ruinöses Geschäft, so Abrechnung pro Seite, ganz fürchterlich. Aber ne, das Interessante dabei ist ja, wenn wir es jetzt mal an dem Thema MPS festmachen, ne, du kriegst halt als Firma einen Drucker dahingestellt, ne, ein großes Gerät, was alles kann, was du brauchst. Du brauchst dich um nichts kümmern, was Toner etc. angeht. Das Einzige, was du sicherstellen musst, dass die Kiste halt immer ihren Zählerstand meldet und du kriegst dann halt monatsweise, kriegst du dann abgerechnet, entweder, ne, wie viele Seiten da hast oder du hast ein paar Seiten fix und musst dann die über diesen Fixbetrag dann hinweg bezahlen. Und das Gleiche ist ja denkbar mit anderen Sachen, ne? Managed Backup, ne? Du bezahlst dann halt pro VM, ne? Oder pro Gigabyte oder auch Managed Networking mit einem Preis pro genutztem Port zum Beispiel.
Ja.
Und das ist ja alles relativ einfach, weil es sehr abzählbar ist.
Abzählbare Dinge braucht man da, genau. Ne? Genau. In irgendeiner Form.
Genau. Also im besten Fall hat man die. Mhm. Jetzt wird es natürlich interessant, weil das sind ja auch Dinge, da fummelt der Kunde auch nicht dran rum. was ist denn, und das ist ja auch so der Punkt, wo wir uns dann immer wieder selber, ich will nicht sagen hinterfragen, aber wo wir dann schon mal auch ins Grübeln kommen und wo wir dann auch sicherlich schon mal gesagt haben, das muss ich mit dem Kunden mal klären, weil eigentlich Managed Service sind ja standardisiert, ne? Da sind SLAs hinter Service Level Agreements, wo ich dann
was sage, machen okay, wir, was machen wir da für dich, genau.
Was machst du denn zum Beispiel, wenn du dann sagst, du hast Managed OS?
Genau. Managed OS, Managed OS finde ich schwierig und manchmal finde ich eben auch Managed, ich nenne es mal Virtual Infrastructure, schwierig. Also wenn quasi deine Lieferkante die virtuelle Maschine ist und der Kunde sagt, hey komm, du musst ja eh noch da drauf IP-Adresse konfigurieren, ja dann schmeiß mir doch hier noch diesen Agent mit drauf. Ne? Das sind für dich selber 5 Minuten Arbeit und du sitzt dann da als Mitarbeiter und denkst so, eigentlich kann ich das nicht aufschreiben, weil es halt ein Managed Service. Ne? Mhm. Und naja gut, die 5 Minuten nimmt man dann, vergräbt die dann woanders mit. Ne? Aber so, solche Dinge, die solche Fragen stellen sich regelmäßig, ja.
Ja, das, genau, das ist ja ganz interessant, ne? Weil wenn du sagst so, Lieferkante ist die VM, dann müsstest du ja streng genommen haben, okay, wir bieten dir 3 verschiedene VM-Größen, ja, klein, mittel, groß. Und
das ist doch gar nicht vorstellbar.
Ja, das ist aber genau der Punkt, weil ich glaube, viele Managed Service Modelle machen genau das. Und das ist im Zweifelsfall für den Kunden so.
Okay. Du redest halt so von so verbrauchsbasierten, also sag mal, du bezahlst die VM as a Service.
Genau, du hast eine VM mit ne, so und so viel CPUs oder Kern, so und so viel RAM, so und so viel Platte. Und dann hast du dann 3 verschiedene Größen und ne, jede Größe kostet natürlich Geld. Und damit ist die darunter liegende Infrastruktur, deren Betrieb zum Beispiel bezahlt. Mhm. So. Ist natürlich auf der einen Seite in der Kalkulation für den Kunden immer eine Frage. Also das ist ja auch mal die Frage, wie bildet der Managed Service Provider diese Infrastruktur ab? Ne? Hast du zum Beispiel eine Shared Infrastructure, das heißt, du hast eine Infrastruktur, die du betreibst und die Kunden packen dann oder du packst dann mehrere Kunden auf diese darunter liegende Infrastruktur. Ne? Musst halt selber dein Capacity Management machen, musst dann entsprechend auch dann erweitern, wenn halt mehr Kunden draufkommen. Oder, und das ist ja das, was wir eher machen, wir gehen ja eher den Weg, dass wir sagen, Kunde, du hast dedicated Infrastructure für dich, ja, dann auch ordentlich in der Colo, wir befummeln das komplett für dich, aber das ist dein Zeug. Ja?
Finde ich persönlich auch die transparentere Lösung für alle Seiten.
Genau, das denke ich nämlich auch. Ne? Weil wenn man mal nicht mehr zusammen spielen will, wenn er als Mandant...
Hier ist der Keeper.
Genau, richtig. Ja. Genau, weil wenn du halt als Mandant auf irgendeiner Infrastruktur sitzt, ist das halt schwierig, ne? Weil dann musst du halt ein Migrationsprojekt machen, musst das Zeug rausziehen, du hast keine Exit-Strategie.
Ja. Oder zumindest schwierig.
Genau, und das finde ich sogar bei einem Managed Service noch schlimmer als in der Cloud, weil wenn du da sagst, ich mache jetzt nicht mehr Azure, sondern ich mache jetzt AWS. Boah, das geht noch vielleicht. Ne?
Ja, weil da wirst du garantiert irgendetwas finden, irgendeine Software, irgendein Tool, das dir dabei hilft. Ne? Cloud Mobility ist doch ein Schlagwort.
Ja, genau.
Dass man häufiger hört. Ne? Im Zweifelsfall, glaube ich, geht das sogar mit Veeam?
Fragezeichen. Ja, hätte ich auch gesagt. Veeam, das wird wahrscheinlich sogar gehen.
Genau, ne? Dass du quasi die VM aus der einen Cloud in die andere reinziehst.
Weil migrierst, genau. Oder du hast halt irgendeine Pipeline, wo du dann sagst, okay, kannst neu deployen. Typischerweise reden wir ja darüber, dass die Leute dann sowas wie Domain Controller, File Services, Applikationsserver mit Datenbanken und hin und her da betreiben. Und da kannst du halt nicht hingehen und sagen, oh, ich deploy das mal neu. Also, ne? Die Welt ist divers und die Welt ist alles andere als Cloud Native.
Genau, es sind nicht alles nur
Legacy
Container.
Legacy verdient das Geld, ne?
Ja.
Und
schönes Zitat immer noch.
Finde ich großartig. Finde ich großartig. Also könnten wir uns auf T-Shirts drucken. Ne? Also Andi, ne, wenn der Geld... Also, wie wär's mal mit... Andi, mach mal Merch. Ich schmeiß Geld ein. Ich will eine Hoodie haben mit Legacy verdient das Geld.
Ich nehme auch eine.
Genau, guck mal, hast schon 2. Mhm. Ja?
Auf jeden Fall. Ja, aber nicht, dass wenn wir das jetzt anziehen, die Leute glauben, wir meinen uns mit Legacy.
Ist mir egal, wir verdienen Geld.
Sag da was dran.
Ja. Ja, aber ne, dann hast du dann deine drei WM-Größen. Mhm. Ne? Oder, ja doch, hast du deine drei VM-Größen und dann wird es ja auch schon wieder kompliziert. Ne? Dann hast du wieder, ja, ich habe hier einen Service, der braucht aber nur zwei CPUs, ah, ich brauche aber viel mehr Platte. Mhm, und dann wird es schon wieder schwierig, wie rechnest du das dann ab?
Ja, ne? Oder du hast halt, genau, wie rechnest du das ab? Oder, na, wir brauchen jetzt doch nochmal was mehr RAM, weil hier kommt noch eine Datenbank mit drauf oder was weiß ich.
Genau.
Ja, dann hast du Mitte des Monats und dann musst du da aufrüsten und,
Ja gut, aber ich meine, wenn aber du dann gut. halt irgendeinen, also entweder hast du ein sehr sophisticated Billing dahinter,
ja,
wie es dir das aber ermöglicht.
Da, ganz ehrlich, dann lass den Kunden das doch bei Azure machen.
Ja gut, aber selbst da hast du ja deine festen VM-Größen und da haben wir es ja auch schon erlebt, dass der Kunde dann sagt, okay, eigentlich brauche ich eine ganz andere Maschine, aber das kommt der ganzen Sache am nächsten, na gut, da ist viel mehr RAM drin.
Wobei es schwer vorstellbar ist. Also ja, sorry, ja, wenn gut, ich da ins Wort falle, aber es ist schwer vorstellbar, dass du bei Azure keine passende Maschine findest.
Nein,
für das,
aber da hast du ja auch, keine Ahnung, gefühlt 3 Batzillionen verschiedene VM-Größen.
Eben.
Ja? Und wenn du über Managed VM oder sowas redest, sieht das halt anders aus. Also bei Netzwerk oder so mit ne, Proport, total easy umzusetzen. Ne?
Ja.
Managed Print Service, total easy umzusetzen. Pro VM, das wird hässlich, weil meine feste Überzeugung ist, die MSPs, also die Managed Service Provider, die dir pro VM machen, die werden dich im Zweifelsfall darauf festnageln. Ja, sorry, die Maschine kann ich so nicht bereitstellen. Sie müssen die nächstgrößere nehmen.
Mhm.
Also du wirst einen Tod sterben müssen.
Mhm.
Und das macht es dann wieder unflexibel an der Stelle. Ich meine, ganz ehrlich, dadurch, dass der Kunde natürlich seine Infrastruktur, also dass die Infrastruktur dem Kunden gehört und wir die quasi für die nur bespielen, kann uns das egal sein in diesem Modell. Ja?
Ja.
Natürlich haben wir dann Capacity Management drauf, aber auch wir müssten im Zweifelsfall, wenn das beim Kunden total aus den Rudern läuft, irgendwann sagen, pass mal auf, mein Freund, da muss ich jetzt nochmal Münzen einwerfen.
Ja, das ist natürlich die Frage. Ja? Ich jetzt gerade an eine schöne Grüße an einen unserer Lieblingskunden, wo ich jetzt gerade irgendwie 10 VMs, alle unterschiedlich, alle ne, mit einer Bazillion Platten dran und weiß ich nicht, für eine Migration von einer Anwendung, einer größeren, wo man halt dann schon glaubt, dass das wahrscheinlich in der Größe gar nicht notwendig ist. Ne?
Ja.
Das ist auch so ein Punkt. Wie kannst du denn feststellen, ob, ich sag mal, Kunde hat jetzt VM XXL gebucht.
Mhm.
Ja, er hätte aber eigentlich nur L gebraucht.
Das ist interessant, ne? Weil eigentlich als MSP hast du an einem Right-Sizing der VMs, also deinem Downsizing, überhaupt kein Interesse.
Nee, in der Richtung, in der Richtung nicht. Natürlich kann man dann Auswertungen fahren. Ja, du müsstest immer aufstocken, ihr habt doch bestimmt Performance-Probleme, ne? Aber auch das wäre mir ja viel zu viel Hickhack.
Hm.
Also ich käme mir unehrlich vor, wenn ich so eine VM da so vor sich hin, ne?
Genau, ne, also bei den Kunden, wo wir das machen, also klar, da gucken wir natürlich, weil wir eben auch ein Capacity Management machen, wir gucken schon auf ein Right-Sizing der VMs. Ein Managed Service Provider hat am Right-Sizing der VMs eigentlich kein Interesse, weil er wird ja dafür bezahlt, dass die VMs eigentlich größer sind, als sie eigentlich gedacht sind oder eigentlich benötigt werden. Ich will jetzt nicht den Marktbegleitern unterstellen, dass sie da unseriös sind.
Das sind so diese
Grenzeffekte in so einem Modell. Ne? Und wir hatten es heute Mittag, hatten wir uns darüber ja schon unterhalten in Vorbereitung auf diese Sendung. Jetzt machst du Managed OS. Ja? Lieferkante ist das Betriebssystem innerhalb einer VM.
Ja.
Das heißt, der Kunde sorgt für die Anwendungen da drin und der Managed Service Provider für das Betriebssystem.
Und das ist für mich in meinen Augen die aller schwierigste Lieferkante. Also so, wenn du die Lieferkante hast, ich mache dir die virtuelle Infrastruktur unten drunter, da hast du deine VM, mach da drauf, was du willst, ist das noch eine ganz andere Geschichte. Es ist auch eine andere Geschichte, wenn du quasi in der Umgebung des Kunden auch anderweitig unterwegs bist und die bei dem, diesem und jenem mit Anwendung unterstützt. Aber Managed OS bedeutet für mich ja, dass ich nicht nur, es ist ja ein bisschen mehr als dafür zu sorgen, dass da Windows-Updates draufkommen.
Richtig.
Ja, das hat auch mit Security Policies zu tun. Was ist auf dieser VM möglich und was nicht? Weil in dem Moment, wo der Kunde sagt, ich möchte das managed haben von euch, gibt ja die Verantwortung dafür für solche Fragen ab.
Ja, genau, aber zum Beispiel sowas wie Hardening Policies, die zum Beispiel über Gruppenrichtlinien kommen, das ist ja eigentlich eher Sache des Kunden, ne?
Das wäre Sache des Kunden, aber wenn du halt auch Managed OS auf die Domain Controller machst, ist es nicht vielleicht doch deine Sache?
Ja, ja, genau.
Das ist die schwierigste Lieferkante.
Ja. Genau, weil du sehr, sehr tief in einem Bereich steckst, der sehr viel Einfluss natürlich auf andere Sachen hat. Also du bist da sehr, sehr, sehr verwoben.
Ja.
Das funktioniert, aber dann musst du mit dem Kunden echt, also dann gibt es diesen Punkt nicht, aber in den SLAs steht was anders. Da musst du dich echt mit dem Kunden unterhalten, mit dem reden, auf Augenhöhe. Weil natürlich, dann ist das eine, was in den SLAs steht, ne, die Dinger müssen gepatcht werden, bla bla bla, ne, wir müssen diese oder jene Verfügbarkeit erreichen. Aber dann muss man auch zum Beispiel dem Kunden, wenn wir für dich patchen, wir starten hier Application Server neu, wir starten hier Datenbanken neu, du musst monitoren, du musst testen.
Mhm.
Das kann nicht unsere Aufgabe sein.
Ja.
Ne, weil das können wir auch inhaltlich ja gar nicht leisten. Das heißt, sowas muss natürlich dann auch in den SLAs beschrieben werden, wie das, oder ja, das ist ja eigentlich nicht Bestandteil der SLAs, aber es muss halt mit dem Kunden abgestimmt sein.
Mhm.
Jetzt wird's ja lustig, ne, weil eigentlich, weil Managed Services ja total standardisiert.
Ja.
Aber je mehr, also je tiefer diese Integration ist, desto kundenindividueller wird das Ganze.
Ja. Also, ich will ja jetzt nicht sagen, deswegen habe ich so innerlich ein bisschen das Gesicht verzogen, als in den Meetings zu dem Thema bei uns intern die Rede war vom Managed OS, dachte ich intern so in mir drin, oh mein Gott, sind wir sicher? Sind wir sicher, dass wir das wollen?
Ja, wir wollen das und wir machen das auch gut.
Ja, natürlich machen wir das. Ja, ist ja gut, wir machen das ja auch gut.
Ich sag nur, es ist wirklich schwierig. Wir haben ja eigentlich bei allen Kunden immer die Lieferkante Plumpsack.
Ja.
Wir stehen da rum und auf einmal fallen uns Dinge vor die Füße, wo der Kunde sagt, deine Baustelle.
Ich bin nicht weg.
Klingt jetzt lustig, ist aber so, machen wir auch gerne. Also wir kümmern uns ja bei unseren Kunden um alles, was sie uns irgendwie über den Zaun werfen. Und das ist ja auch menschlich. Ne? Menschen neigen dazu, ihre Probleme bei den Leuten zu adressieren, von denen sie glauben, dass sie diese Probleme lösen. Ob sie was damit zu tun haben oder nicht, ist ihnen eigentlich egal. Insofern ist das alles gut. Aber Managed Services, je tiefer du in die Kundeninfrastruktur da integrierst, desto individueller wird das Ganze. Und ja, dann muss man auch, ich glaube, da muss man auch einen guten Draht zu den Kunden haben.
Ich wollte gerade sagen, ich stelle die These auf, dass so etwas wie Managed OS nicht funktioniert bei einem Kunden, den du nicht gut kennst.
Ja.
Also schon seit längerer Zeit.
Ja. Also wo du auch mit dem Rest seiner Infrastruktur nichts zu tun hast.
Mhm.
Ja, das glaube ich auch.
Mhm.
Wir haben, ausnahmsweise haben wir, obwohl ja Montag ist, wir nehmen an einem Montag ja wie immer auf, wir haben einen Aufreger der Woche.
Haben wir einen? Gibt es ein Stichwort? Worüber hast du dich aufgeregt?
LAN 1, ETH 1, LAN.com.
Oh mein Gott. Ja, wir haben in so einer Kolo, in Düsseldorf haben wir jetzt seit neuerem, ja gut, das ist ein Kundenrack und da sollen jetzt, ich sag mal, da soll ein Managed Service von einem Mitbewerber.
Nein, das ist kein Mitbewerber. Also, Entschuldigung bitte, aber das ist kein Mitbewerber, ja. Das ist nicht, also um da ein abgewandtes Pulp Fiction Zitat zu nehmen, ja. Das ist nicht die gleiche Liga. Das ist nicht der gleiche, wir spielen nicht im gleichen Stadion und das ist nicht mal der gleiche beschissene Sport. Ja.
Okay. Also eine Firma,
genau,
die einen Managed Service für Standortvernetzung für den Kunden macht.
Genau.
Noch. Die haben einen Router, geliefert, beziehungsweise, naja, ich sag mal, im alten RZ ausbauen lassen, zu uns geschickt, damit wir den für die im Rack einbauen.
Das war das HA-Pärchen, also das war der Standby-Member eines
Ja, ich will ja nicht sagen, dass der Kunde irgendwie seit Jahren da ein HA-Pärchen bezahlt hat, aber nie HA hatte. Aber ja, jedenfalls war das ein Cold Standby-Member, den wir jetzt ins neue RZ für die Migration eingeschraubt haben. Ja. Ich habe dann, als ich das gemacht habe, das ist ein 1900 EF.
Von Lancome, genau.
Von Lancome, genau. Die haben vorne zwei Ports, da steht Warn 1 und Warn 2 drunter. Und danach kommen Ports, da steht ETH 1 bis ETH 4 drunter. Jetzt hatte ich das aber, ich hatte kein Foto von mir, als ich heute das Meeting mit den Leuten machte. Und ich habe das erklärt. Und ich habe direkt auf die Fresse bekommen, weil ich sagte, ja, ich habe Warn 1 und Warn 2 und LAN 1 und LAN 2 angeschlossen. Dann habe ich direkt auf die Fresse bekommen, weil die Ports heißen ja ETH 1 und ETH 2. Die Schnittstelle heißt doch LAN 1 und LAN 2. Und ich denke, Alter, wenn euer scheiß LAN-Com-Zeug das nicht so unnötig verkomplizieren würde, dann hätten wir hier überhaupt kein Missverständnispotenzial. Was soll das?
Genau, also dazu muss man sagen, dass dieser Router im alten RZ ausgebaut wurde, zu uns geschickt wurde.
Ja, ja.
Wir haben ihn im neuen RZ eingebaut, wir haben ihn verkabelt.
Für diese Firma.
Die den Managed Service betreibt,
genau. Die den Managed Service betreibt, aber ja. Noch keine, ich glaube, ich weiß nicht, ob die Standorte kennen. Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Wir haben den eingebaut und dann mussten sie ja diesen Router konfigurieren, was darin endete, dass sie irgendwann sagten, könnt ihr uns den mal zurücksetzen?
Ja, genau. Und dann hatten wir den am Freitag eben zurückgesetzt und heute war dann das Meeting, wo es dann noch interessanter wurde, weil es dann hieß, ja, wir hätten den falsch angeschlossen. Ich so, nee, ich habe ja jetzt, nachdem ich ja jetzt korrigiert wurde, ne, ETH 1 und ETH 2 sind angeschlossen. Ja, aber ETH 1 ist ja jetzt die Warnschnittstelle. Ich so, ja, dann ne, nehmen wir halt die andere. Ne? Was soll man denn jetzt machen? Soll ich dann die DHCP hinstellen? Was braucht ihr da? Ja, machen Sie mal einen DHCP-Server für ETH 2. Also das LAN, die LAN-Schnittstelle, die ETH 2 verwendet. LAN-Com-Sprech. das ist ja okay, DHCP bereitgestellt. Ne? Ihr wisst, was ihr da tut. Alles klar. Ja, kam nix, ne? Port aufgemacht, kam nix. So, wie lange warten wir denn jetzt da drauf? Oh ja, weiß ich ja nicht, wie oft der sich so dann, ja, wenn der Lease ausläuft, ich so, welcher Lease denn? Da war ja kein DHCP-Port. Ich so, ja, ich mach nochmal einen Port down wieder ab, ne? Küt nix, ne? Ja, dann weiß ich jetzt auch nicht. Und ich habe dann so aus einem Bauchgefühl heraus ein bisschen gezaubert und habe dann eben mal schnell als Secondary in dem Netz die Default-IP-Adresse von LAN-Com erreichbar gemacht und siehe da, kamen wir dann doch drauf. Ne? Aber nachdem mir gesagt wurde, nee, das kann nicht sein.
Ja, wir hatten ja, am Freitag war ich ja in dem Datacenter und wir hatten ja die ganze Zeit dann immer ETH 1
ja.
Versucht,
ja, ne? Ja.
Das hier mal zurückgesetzt und wir hatten ja dann mehrere Ports verkabelt auf dem Switch und hatten dann die Ports down genommen, damit man so ein bisschen flexibel ist und wir sind ja immer dumm davon ausgegangen, ja gut, wenn das Ding auf Factory Defaults ist, dann wird an ETH 1, an der, also ne, schon irgendwas LAN-technisch sagen, ja hier, ne, ich habe hier ein DHCP aufgemacht und dann habe ich eine Default-IP und da kommst du dann einfach drauf.
Stellt sich raus, wenn das darüber Internetzugriff hat, dann ist das plötzlich eine DSL-Gegenstelle auf
dem Port. Das ist ja auch total, total nachvollziehbar, dass eine Schnittstelle, wo man klar erkennt, okay, das ist ETH, das ist nicht WAN, sondern es scheint eine Schnittstelle für den Anschluss an eine Client oder ein Switch total plausibel zu sein, wenn er da Internet dass er sagt, da ist jetzt hier.
Ja, und dann wurde ich wurde dann auch quasi gemaßregelt, weil ich sagte, ich habe hier die Warnports angeschlossen. Und dann, du kommst ja nichts mit anfangen, da kommt ja Modem dran. Ich so, sind die nicht frei konfigurierbar? Nee, da kommt ein Modem dran. Während dann, nachdem der dann aus dem Meeting raus war, habe ich den anderen Kollegen das nochmal gefragt. Er so, nö, ich mache das eben schnell, zack, 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 und war konfiguriert. Wo ich denke, okay, so richtig vorbei an LAN kommen bin ich dann doch nicht. Ne? Also, dass du diese Warnschnittstellen, auch wenn da Warn dran steht, auch für was anderes konfigurieren kannst.
Ja. Ja, manchmal denke ich mir auch so, hätten wir da irgendwie so einen Ubiquiti-Edge-Router hingestellt oder irgendeine MicroTik-Geraffel oder...
Ja.
Juniper MX oder ein Cisco
ASR. Ich hab ja gar nichts gegen LAN-Com. Also gegen die
nichts Wirksames.
Ich möchte nur nicht so viel daran machen. Wenn die einmal laufen, laufen die ja. Ne? Das kann man nicht. Ich glaube, die sind ja schon rock solid. Ne?
Ja, gut, das ist, ja, das wird wahrscheinlich so sein. Also nochmal, Disclaimer. Also, wir haben nichts gegen die Firma. Wir machen halt mit Nachkommen selten was. Nein. Die Firewall ist eine Zumutung. Entschuldigung. Die Route hatte ich schon vor 20 Jahren in den Fingern, damals noch von Elsa.
Wie gesagt, also, wahrscheinlich.
Das ist okay. Wir haben
wahrscheinlich
da selber hinten einen
Weg für unser Wolf-Geraffel. Um Himmels Willen auch 20 alte, Jahre alte Elsa-Router, die heute noch laufen. Ja.
Wir haben doch selber hinten einen
im Weg
für unseren.
Kann man ja überhaupt nichts geben.
Den Zip-Trank für das Fax.
Ja, kann man doch nichts gegen, man kann nichts gegen die Lancome-Router sagen. Ich finde, die Firewalls sind immer noch, die sind eine Zumutung. Kannst du vergessen. Aber die Router sind ja okay. Aber du hörst dann halt auch eine Firma, die darauf spezialisiert ist. Ne? Wenn du halt mit so Vorschlägen kommst, wie, ja, könnt ihr mir da eine LACP-Lack hinbauen? Dann kommt da so ein gequältes, oh, muss das denn sein von der anderen Seite? Können wir nicht einen anderen Weg? Ist okay.
Ja, dabei ist das ja, glaube ich, das Einfachste der Welt. Ich meine, das habe ich auch schon ganz oft erlebt, dass dann so diese Warnleute dann immer sagen, ja, nee, wir machen dann, wenn wir Failover, ne? Also wir haben dann so einen Port-Monitor da drauf, wenn der Port dann geht, dann machen wir einfach einen Failover. Mhm. Und ich denke immer, ne, als eher LAN-Mensch, ne, gib mir doch einfach eine Multichassis-Lack und dann brauchen wir doch gar keinen Device-Failover machen, sondern wenn dann halt einer der Top-of-Rack oder der Core-Switches wegfliegt, ja, dann ist halt alles mit einer Lack angebunden und dann geht's doch einfach weiter, ohne dass ich einen Device-Failover mache.
Ja, ja, also ich finde ja mal das Device-Failover ja, außer beim Patchen, ungern.
Genau, also warum, wenn Port down geht, ne? Also ist ja nicht so, dass wir da jetzt irgendwie zu wenig Ports im Datacenter hätten.
Nee.
Ne? Aber gut, mal gucken, wie das weitergeht.
Ich glaube, wir halten euch auf dem Laufenden.
Ja, ich meine, der aktive Router hängt ja noch an der EtherConnect im alten RZ.
Ja.
Wir haben eine EtherConnect im neuen RZ schon liegen. Und jetzt kommt ja dann noch der magische Moment, wenn der Router, dieser neu installierte Router in der Colo richtig konfiguriert ist, dann kommt ja noch der magische Moment, wo die Telekom Magie macht.
Ja, immer unabhängig von der Telekom, der Plan ist dort eigentlich, dass wir das SD-WAN komplett auf den neuen Router umziehen. Mhm. Punkt, mehr nicht.
Ah, okay.
Ja, weil wir haben ja überall, da brauchen wir die Telekom nicht unbedingt für, weil wir haben überall Internetleitung, ziehen das SD-WAN quasi auf die neue Seite. Und dann müssen wir ein bisschen lustig mit Bauschaum so ein bisschen rumnatten. Ja, weil wir haben ja quasi zwei Wege dann. Mhm. Und wir müssen natürlich Asymmetrie da vermeiden. Ja. Aber wir haben zwei Wege ins Servernetz. Aber wenn wir das richtig machen, dann sollte das kein Problem sein.
Ach, gut, dass wir jetzt mit Netzwerken auskennen.
Ich bin mal gespannt, was es gibt.
Wir halten euch auf dem Laufenden, auch wie das technisch gelöst wird. So, ich muss jetzt im Nachhinein ein bisschen überlegen, wie wir das bei dieser Folge mit Chapter Marks machen, weil ich glaube, wir hatten sehr viel Hausmeisterei und Geplauder.
Ja.
Und dann ein Thema Managed Services und jetzt sind wir, wenn ich auf die Uhr gucke, am Ende dieser Folge angelangt.
Würde ich auch behaupten, ja.
Wir haben
ein bisschen zu viel geplaudert.
Wir haben uns jetzt ja quasi zwei Wochen nicht gesehen, jetzt hatten wir auch viel zu erzählen.
Das stimmt.
In diesem Sinne würde ich sagen, wir sind bei der nächsten Folge hoffentlich gesund. Ihr bleibt hoffentlich gesund.
Macht's gut.
Bleibt uns treu. Bis dann.
Bis in zwei Wochen. Tschüss.